Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier im Raum, denen, die in anderen Räumen sind. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, ja. Zu merken, ja, das sind noch in anderen Räumen hier im Haus welche. Und es wurde schon erwähnt, die Leute, die von zu Hause aus zuschauen, vielleicht auch Leute, die hier gar nicht zur Gemeinde gehören, aber die Möglichkeit nutzen, hier dabei zu sein. Das Internet macht's möglich. Ja, euch allen einen schönen guten Morgen, auch von mir ein herzliches Willkommen und euch allen auch erst einmal Grüße von den Geschwistern in Burgstädt. Ich freue mich, wieder einmal hier zu sein. Ich war ja schon mal auf digitalem Wege bei euch, also in dieser Lockdown-Zeit erinnere ich mich, wie ich im Büro am Rechner saß und zu euch gesprochen hatte und dann euch so auf den Bildschirm, im Bildschirm gesehen hat. War eine interessante Erfahrung und war auch eine sehr herzliche Runde, obwohl doch das Digitale eigentlich immer so kühl wirkt, ja. Und trotzdem hatten wir damals eine gute Zeit zusammen. Und ich habe heute wieder eine wichtige, eine spannende Jesus-Geschichte für euch im Gepäck. Und zwar neulich, es war mal Freitagabend, ich habe Fernsehen angeguckt, einen Film von einer Frau, die betrieb ein Weingut, also ein Weinberg. War natürlich schwierig, eine Frau allein, die ein Weingut betreibt. Und sie hatte eine Tochter, ungefähr, ich schätze mal so 18, 19 Jahre alt, ein hübsches Mädchen. Und die Handlung lief. Und erst nach einer Weile bekam man mit, dass dieses Mädchen ihre Tochter, also was heißt Mädchen, diese junge Frau, vielleicht 18, 19 Jahre alt, dass sie blind war. Ja, das wurde gar nicht am Anfang des Filmes so deutlich. Sie war blind. Und die Mutter kommt eines Tages von der Arbeit nach Hause und ihre Tochter sitzt dort im Wohnzimmer und hat einen Mann bei sich, den die Frau nicht kennt. Und da ist die Mutter natürlich sofort stutzig. Wen hast du hier? Und es war jemand, der die junge blinde Frau beriet wegen eines blinden Hundes. Ja, sie überlegte, sich einen blinden Hund anzuschaffen. Und hatte ihn, der sich damit auskannte, mal eingeladen und sie haben die Möglichkeit erörtert. Die Mutter hat natürlich was ganz anderes vermutet und hat den jungen Mann da erstmal hinauskomplimentiert. Und es kommt zum Streit zwischen der Tochter und der Mutter. Und ja, da schreit die Tochter die Mutter an, ich will auch mal alleine wohin gehen. Ja, ein jugendlicher Mensch, vielleicht 18 Jahre alt, sehbehindert, blind. Ich will auch mal alleine wohin gehen, kann man verstehen, sofort. Ja, wenn man sich ein wenig in die Situation eines blinden Menschen hineinversetzt. Ja, und so hat die Tochter natürlich gehofft oder erwogen, wenn ich einen blinden Hund habe, vielleicht kann ich meinen Aktionsradius damit erweitern. Ja, blind sein, eine Not, die manchen Menschen erreicht. Als in der Bibelschule hatten wir mal einen blinden Bibelschüler. Ja, man muss, habe ich festgestellt, wenn man mit Behinderten zu tun hat, mal ein Stück mit dem Behinderten mitgehen, um zu merken, mit welchen Schwierigkeiten er kämpfen muss. Wir hatten einen blinden Bibelschüler. Und da hat man das gemerkt, alle zur Haustür raus, rannten runter ins Gemeindehaus zum Essen. Aber das kann der Blinde nicht. Auch wenn der den Weg kennt und weiß so und so viele Schritte und dann kommt eine Treppe und so viele Stufen. Ja, auch wenn der durch Übung den Weg ziemlich zügig dann zurücklegen kann, aber er wird den Weg nicht runterrennen können wie alle anderen. Ja, und er wird nicht Volleyball oder Tischtennis spielen können. Die Situation eines Blinden. Ja, heute mit manchen Hilfsmitteln etwas verbessert. Barrierefreie Zugänge sind wichtig für Rollstuhlfahrer, auch für Blinde. Ja, aber damals auch zur Zeit von Jesus natürlich ein Problem. Ein Problem, mit dem auch der Herr immer wieder mal konfrontiert worden ist mit blinden Menschen. Und so möchte ich heute aus Matthäus 9 eine kurze Geschichte vorlesen, die uns aber viel zu sagen hat, aus Matthäus 9, ab Vers 27. Der Herr ist nach wie vor in Kapernaum am See Genezareth, in diesem kleinen Dorf. Dort hat er sich lange Zeit aufgehalten. Viele Geschichten, die um ihn niedergeschrieben sind, sind dort in diesem Ort passiert oder in der Umgebung dieses Ortes. Und so auch die Begebenheit, die uns heute beschäftigen wird. Matthäus 9, ab Vers 27. Da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand soll es erfahren. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Der Herr ist also irgendwo in Kapernaum unterwegs oder in der Gegend von Kapernaum. Und wir haben hier die Situation von einem Ereignis, läuft Jesus weiter. Zwei Blinde folgen ihm. Das dürfte schon mal gar nicht so einfach gewesen sein. Die Straßen waren damals nicht so asphaltiert, gepflastert. Ja, es gab Stolpersteine im wahrsten Sinne des Wortes. Es konnte bergauf, bergab gehen. Ja, und wenn jemand läuft und jemand ist blind und geht dem anderen hinterher, woran will der sich orientieren? Der muss entweder hören, die Schritte. Oder vielleicht waren viele Leute um Jesus rum, er musste sich orientieren, wir müssen uns hier an die Masse halten, die läuft dem Herrn hinterher und wir wollen das auch, wir halten uns an die Masse. Oder er kannte die Stimme von Jesus, vielleicht war der Herr mit jemandem im Gespräch vertieft und lief und lief und redete und die beiden haben sich immer an der Stimme orientiert und mussten irgendwie dem Herrn hinterherkommen, vielleicht sich an Hauswänden entlangtasten. Vielleicht hatte einer der beiden Glück, dass er doch wenigstens etwas sehen konnte. Irgendwie tasten sie sich hinter dem Herrn her. Ja, und dabei haben sie immer etwas Wichtiges geschrien. Erbarme dich, unser Sohn Davids. Erbarme dich. Erbarme dich ist eine Bitte, die drückt aus, ich habe hier nichts als Gegenleistung zu liefern. Ich habe nichts, was ich in die Waagschale werfen kann. Also ich bin rein darauf angewiesen, dass du etwas machst, was du überhaupt nicht machen musst. Also Sonntag früh gehe ich zum Bäcker, reiche den Beutel hin, 8 Brötchen, da packt die mir rein, schiebt den Beutel rüber, ich das Geld nüber. Das hat nichts mit Erbarmen zu tun, das ist ein Geschäft. Der hat die Brötchen, ich das Geld, wir machen den Handel. Hier eine völlig andere Situation. Also die Blinden hatten nichts, was die über den Ladentisch überschieben konnten. Also erbarme dich, Herr. Es ist eine Bitte, die appelliert an das Herz von Jesus. Und es sind auch Bitten ausgesprochen oder unausgesprochen, die immer wieder an uns herangetragen werden. Ein Kranker, der besucht werden will, auch erbarme dich, könntest mal vorbeikommen. Also auch uns begegnen solche Bitten, erbarme dich. Und man lernt vom Herrn, wie er damit umgeht. Und eine zweite Sache fällt auf, die Anrede, wieder die Anrede an Jesus ist wichtig. Erbarme dich, unser Sohn Davids. Ist ja klarer Fall, damit beginnt Matthäus schon. Jesus ist ein Sohn von Abraham, ist ein Sohn von David. Also noch was Enkel, er kommt aus der Davidslinie. Das ist zunächst mal einfach richtig. Ja, David, das war das alte Königsgeschlecht, das war der alte König aus alten, ruhmvollen, aus alten, glanzvollen Zeiten. An diesen alten Zeiten wollte man natürlich anschließen. Jetzt war das Königtum weg, Israel, die hatten keinen König mehr, wurden von Rom fremdbestimmt. Beziehungsweise hatten unter römischer Herrschaft ihre Freiheiten, die auch jetzt gar nicht so ganz klein waren. Aber die alten Zeiten von einem David, die waren vorbei.
Und natürlich hoffte man, diese alten Zeiten, hoffentlich kommen die wieder. Ja, und dem David war versprochen worden, es wird immer ein Nachkomme auf dem Thron Israels von dir sitzen. Ja, aber das war derzeit nicht der Fall. Es gab keinen Davids Sohn, der auf dem Thron Israels saß. Es gab überhaupt keinen König in Israel. Ja, die oberste Herrschaft haben die Römer ausgeübt. Ja, und so war natürlich immer die Hoffnung, mal an die alten Zeiten von David wieder anschließen zu können. Wo wir siegreich waren, wo wir stark waren. Und natürlich war das die Hoffnung der Messias, der kommt aus dem Davids Geschlecht. Und wenn bei Jesus gesagt wird, Sohn Davids, dann heißt es natürlich auch, Jesus, Sohn Davids, bist du vielleicht unser Messias? Ja, und das ist auch die Frage, der Matthäus nachgeht. Stück für Stück beweist er, Jesus ist der nicht nur Sohn Davids, er ist der eine Sohn Davids, der Messias. Das beweist Matthäus Stück für Stück in den Berichten, die er uns niedergeschrieben hat. Und so auch hier wieder. Ja, der Herr ist Herr über Krankheit, er ist Herr über den Sturm, er ist wirklich Sohn Gottes, er kommt wirklich aus dem Geschlecht Davids, er ist der Retter, er ist der Messias. Interessant eben diese Anrede, eine hochgesteckte Anrede, erbarme dich unser Jesus, Sohn Davids. Und zunächst mal, wir haben es schon beobachtet, der Herr geht auf die Bitte gar nicht drauf ein. Er geht weiter seinen Weg und dann heißt es im Vers 28, als sie in das Haus gekommen waren. In welches Haus? In das Haus, also in das Haus, das man kannte. Nur wir kennen es nicht. Es ist eben auch manchmal interessant, in den Evangelien zu sehen, was uns nicht erklärt wird. Ja, manche nehmen an, das war eben das Haus, in dem Jesus gewohnt hat. Hilft uns nicht wirklich weiter, weil wir wissen nicht, in welchem Haus von Kapernaum Jesus gewohnt hat. Also ja, ich vermute auch das Haus, in dem er gewohnt hat. Welches Haus war das? Matthäus verrät es uns nicht. Darauf kommt es nicht an. Das ist nicht die Frage, um die es geht, wo das war. Das Haus, eben dort, wo Jesus immer hinging. Ja, er kam dort an und erst hier nimmt er sich dieser beiden blinden Leute an. Ja, erst hier reagiert er auf ihre Bitte. Er hat die eine ganze Weile hinter sich herlaufen lassen. Wir lernen daraus, es ist wichtig, wenn wir beten, mit Geduld dran zu bleiben. Gott muss nicht sofort springen, weil ich mit irgendeiner Bitte bei ihm vorspreche. Er kann mich auch warten lassen. Und er muss auch gar nicht auf mein Gebet reagieren. Es ist Gott. Er ist Gott. Er ist der Allmächtige. Ja, wir haben es mit dem Allmächtigen hier zu tun. Und er kann uns auch warten lassen. Und es ist auch gar nicht denkbar, dass der Allmächtige Herr auf jedes Gebet sofort anspringt. Das ist gar nicht machbar. Ja, das erfahren wir ja schon im ganz irdischen Leben jeden Tag. Ja, es ist Sommer, der Landwirt, der stöhnt, Herr, es muss ganz dringend regnen. Wenn das nächste Woche nicht regnet, geht meine Ernte kaputt. Und der Nächste betet, Herr, ich habe die ganze Woche, das ganze Jahr hart gearbeitet, ich fahre nächste Woche in Urlaub, ich brauche unbedingt Sonnenschein. Ja, was soll denn Gott jetzt machen? Ja, was soll denn Gott jetzt machen? Er kann es nicht allen recht machen. Können wir ja im Zwischenmenschlichen auch nicht. Und auch ganz menschlich hat man manchmal die Situation, dass man sagt, da muss man lernen zu warten. Ja, da kommt jemand in der Autowerkstatt immer, ihr müsst gleich und sofort und ist der Chef da und mein Auto und so weiter. Ja. Und irgendwann sagt der Chef, dieser Kunde muss ich auch hinten anstellen, der muss auch warten, bis er dran ist. Das muss der jetzt mal lernen. Hat man ja auch manchmal so ganz zwischenmenschlich. Ne? Da muss man jemand lernen, du musst dich mal hinten anstellen. Bist nicht immer gleich dran. Ja? Oder manchmal wird auch probiert, machen wir ja auch, erstmal probieren, war das wirklich wichtig? Kannst du mal bei mir vorbeikommen und helfen? Ja, wenn ich Zeit habe. Ja, okay, wenn du mal Zeit hast, ne? Wenn der nicht wiederkommt, war es auch nicht wichtig. Und wenn es wichtig ist, kommt er nochmal. Kinder können manchmal ganz schnell ihre Bitten vergessen haben. Was eben noch ganz wichtig war, ist in 10 Minuten vergessen. Ja, das haben wir also auch im Zwischenmenschlichen, also ganz normal auf unserer Etage des Daseins. Und das ist aber auch Gott gegenüber wichtig. Gott lässt eben auch manchmal warten, lässt uns manchmal warten. Da betet jemand um eine berufliche Veränderung und die lässt auf sich warten. Im Rückblick merkt man, das kam schon, das hat Gott schon ermöglicht. Aber wahrscheinlich etwas später, als ich erwartet habe. Oder an einer anderen Stelle oder anders, als ich erwartet habe. Der Herr ist, wenn es um die Erhörung der Gebete geht, immer auch für eine Überraschung gut. Der Herr reagiert aber oft eben auch anders, als wir es uns vorstellen. Dafür ist er Gott, dafür ist er der Allmächtige. Ja, und so ist es eben auch bei uns wichtig, wenn wir beten, dass wir dranbleiben, im Glauben dranbleiben, unsere Bitten auch wiederholen, zielstrebig beten. Diese Leute sind dran geblieben, haben vielleicht auch zwischendurch gedacht, wir verlieren hier den Anschluss an Jesus, das war's, unsere Chance ist vorbei. Und der andere sagt, nee, komm, ich habe was gehört, weiter in die Richtung, wir bleiben dran. Ja, auch als Gemeinde zielstrebig beten, wenn wir Mittwochabend zu Bibel und Gebet zusammen sind, zielstrebig und auch mit Erwartung für Dinge beten, auch über einen längeren Zeitraum immer wieder darum beten, bei Gott vorsprechen. Ja, das lernen wir aus dieser Geschichte. Nun fragt der Herr zurück, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ja, er fragt nach dem Glauben. Wieder spielt der Glaube, wie so oft in diesen Geschichten, in dieser Etappe, wieder spielt der Glaube die entscheidende Rolle. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ja, der Glaube treibt die beiden an. Die hätten auch schnell sagen können, wir kriegen den Anschluss nicht. Wir lassen es bleiben. Der Glaube hat die beiden in Bewegung gesetzt. Hier ist jemand, der uns helfen kann. An den hängen wir uns ran. Also das ist ein wichtiges Merkmal. Der Glaube setzt in Bewegung. Der Glauben führt zur Tat. Der Glauben führt zum Gebet. Der Glauben führt dazu, wir erwarten, dass der Herr etwas tut. Der Glaube setzt Menschen in Bewegung. Ja, und hier ist der Glaube auch das Kriterium, ob Jesus eingreift oder nicht. Er fragt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und das ist auch für Matthäus in seinem Evangelium immer wieder wichtig. Am Ende, bei der Kreuzigung von Jesus, da stehen Leute unterm Kreuz und sagen, steig vom Kreuz herab und dann glauben wir dir. Andersrum, wir glauben dir nicht. Wir glauben dir nicht, es sei denn, du beweist uns das und steigst vom Kreuz herab. Also bis zum Schluss geht es immer wieder um die Frage, Jesus glauben oder nicht. Und viele Leute, die am Kreuz standen, haben eben gesagt, wir glauben nicht. Also steig vom Kreuz runter, dann glauben wir. Wenn du das nicht machst, glauben wir nicht. Ja. Und da sind wir an der Stelle, wo wir uns auch selber mal fragen dürfen, fragen sollen, glauben wir, erwarten wir, dass Gott etwas ausrichtet, dass Gott etwas tut? Leben wir mit dieser Erwartung? Ja, Beispiel, eben wieder Mittwochabend, wir sind zu Bibel und Gebet zusammen, wie immer auch, dass die einzelne Gemeinde für sich strickt. Ja, zu Bibel und Gebet zusammen, beten wir und haben auch die Erwartung, der Herr tut was. Der Herr wird etwas tun. Wir beten drum und wir rechnen damit, dass der Herr etwas tut. Vielleicht greift er anders ein, als wir es erwartet haben, aber er wird reagieren. Ja, und wie viel Gebet gibt es ohne Erwartung? Jeder prüfe sich selbst. Ja, wie oft habe ich etwas gebetet, ich habe es gesagt, war richtig, war auch überlegt, war sinnvoll, aber gesagt und eigentlich gar nichts von Gott erwartet. Ja, Gottesdienst ohne etwas zu erwarten. Ja, da hat jemand Sonntag früh seinen Rhythmus. Ja, so läuft das bei mir Sonntag. Um die und die Zeit aufstehen, frühstücken, Zähne putzen, anziehen. Um die und die Zeit bin ich dann hier in der Gemeinde. Und das ist schön. Ich treffe diesen und jenen noch Smalltalk mit diesem oder jenen auch noch irgendwas ausgemacht. War schön. Ich gehe nach Hause, habe meinen Rhythmus, wie das mit Mittagessen bei uns zu Hause so läuft. Und Mittagsschläfchen, schön freien Sonntagnachmittag, Montag früh die Arbeit wieder. Wir haben so unseren Rhythmus und müssen aber auch immer wieder mal neu die Frage stellen, wenn ich Sonntag früh zur Gemeinde gehe, rechne ich damit, der Herr hat heute etwas Wichtiges auszurichten. Vielleicht bekehrt sich heute jemand. Überhaupt auch das Thema Bekehrung. Gibt es so wenig Bekehrungen zu Jesus? Vielleicht auch deshalb, weil wir zu wenig mit Erwartungen drum beten. Ja. Also ich kann nicht für euch sprechen. Ich bin nicht in euren Gebetsrunden dabei. Ja, kann nicht für euch sprechen. Aber ich weiß von anderer Stelle, dieses simple Gebet, Herr, wir wollen, dass Leute dich finden, dass Leute sich zu dir bekehren, dass Leute ihre Sünden dir bekennen, dass Leute sich auf deinen Namen taufen lassen. Wir wollen, dass Leute sich deiner Gemeinde anschließen. Könnten wir doch einfach beten. Das ist auf jeden Fall nach dem Willen des Herrn. Machen wir das überhaupt? So ganz simpel. Ja, wenn wir Mittwochabend zusammen sind, wir beten auch immer, dass in unserer Stadt Leute zum Glauben kommen. Das ist das, was wir anstreben, was wir erwarten. Und deshalb sagen wir das auch jeden Mittwoch unserem Herrn. Ja, also wie viel geschieht womöglich ohne Glauben? Oder wie können wir uns da auch ändern, sollen uns ändern? Und vielmehr mit Erwartung leben, vielmehr mit Erwartung unser Christsein leben. Ja? Und der Unglauben führt dann auch zur Gebetsmüdigkeit. Man kommt nicht mehr zum Gebet zusammen. Gebetsgemeinschaften fallen schwach, fallen kurz aus. Der Glaube ist uns verloren gegangen. Ja. Und dabei haben wir die Möglichkeiten und diese Geschichte, sie lädt uns ein. Diese Geschichten hier in diesem Erzählzyklus von Matthäus, sie laden uns ein zu glauben und damit zu rechnen, Jesus tut etwas. Wir sprechen bei ihm vor und wir rechnen damit, es wird etwas passieren, der Herr wird eingreifen. Die Antwort dieser beiden. Ja, und wenn wir sagen, diese beiden bilden im Grunde genommen die erste Gemeinde. Zwei Leute, ja, wo zwei oder drei, das steht auch bei Matthäus, also zwei Leute haben sich zusammengefunden, gehen zu Jesus und haben eine Erwartung, der Herr tut etwas. Man könnte es so sagen, war die erste Gemeinde, die wir erleben. Jedenfalls, der Herr fragt zurück, glaubt ihr das? Ihre Antwort wieder bezeichnet, ja, Herr, also ein klares Ja. Und dann die hohe Anrede mit Herr, mit Kyrios, also eine Anrede, die eigentlich dem römischen Kaiser galt, die keineswegs alltäglich war in der damaligen Zeit. Ja, Herr. Also das ist auch interessant für unser Gebetsleben, das lernen wir hier auch aus diesen Jesus-Geschichten. Die haben immer eine ziemlich beachtliche Kiste von Anredeformen gehabt an Jesus. Also Jesus, Sohn Davids, Jesus, Herr, Kyrios und ich weiß nicht was noch. Also immer eine breite Palette von Möglichkeiten, den Herrn anzusprechen. Es ist gut, wenn auch unser Gebetsleben von so einer breiten Palette von Möglichkeiten, den Herrn anzusprechen, belebt wird. Und dann geschieht das Entscheidende. Der Herr berührt ihre Augen. Der Herr berührt ihre Augen und die beiden konnten sehen. Ja, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Ein Satz, der uns bei Matthäus zweimal begegnet. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, also das Wort des Herrn hat Heilungskraft. Der Herr selbst hat die Kraft zu heilen. Er tut das durch sein Wort. Ja, er rührt ihre Augen an, fasst ihn vielleicht ins Gesicht, vielleicht direkt in die Augen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Also euch geschehe nach eurem Glauben, ein herrlicher Satz und auch ein ganz, ganz, ganz gewichtiger Satz. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, wir erfahren hier etwas, was die Gläubigen die Gemeinde ausmacht, das ist der Glaube an Jesus. Das ist auch wieder für unsere Zeit sehr, sehr wichtig. Gemeindeleben hat sich in der heutigen Zeit verschoben, ganz stark in Richtung Organisation, Organisieren, Management. Wir organisieren Gemeinde. Also wir haben einen Plan, wer macht wann sauber, wir haben einen Plan, wer ist wann mit Gottesdienstleitung dran, einen Plan, wer macht Predigt, wer ist wann mit Musik dran, wann mit Kinderstunde. Es ist eine Menge zu planen. Und wir haben uns womöglich in den letzten Jahren manchmal damit abgefunden, es wird geplant und dann läuft das. Und hier sagt Jesus, euch geschehe nach eurem Glauben. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Auch als das Volk Israel hinter Mose her durch die Wüste gefußt ist, war das geplant. Also wir dürfen planen und glauben nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre fatal. Darum kann es nicht gehen. Aber es muss der Glaube da sein und dann gelingt auch die Planung und das Management. Ja, eine Gemeinde darf sich nicht aufs Management und aufs Planen reduzieren. Dann geht sie unter. Ja, der Glaube muss gesund sein. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, das heißt, da kommt eine Gemeinde mit ihren Schwächen, mit ihren Problemen, die sie mitschleppt, kommt im Glauben zu Jesus und sagt, Herr, kannst du was tun? Wir erwarten, wir rechnen damit. Und dann gibt der Herr Antwort, euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, ihr kommt im Glauben mit euren Streitereien zu mir, erwartet, dass ich etwas tue. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, und der Herr hilft. Also das Entscheidende ist praktisch dieser Glaube, die Erwartung. Der Herr kann etwas tun und der Herr will etwas tun. Und der Glaube setzt in Bewegung. Da kommt also praktisch jemand Sonntag hier zum Gottesdienst im Glauben, in der Erwartung, der Herr tut etwas. Der Gottesdienst ist vorbei, wir gehen raus. Ich laufe an Friedrich vorbei, mit dem wir kennen uns vom Sehen her, wer weiß wie lange nicht gesprochen. Wir haben auch gar nichts miteinander zu tun, sind vielleicht auch ganz unterschiedliche Leute. Und heute macht mir der Herr deutlich, red den Friedrich mal an. Hallo, wie geht denn dir's? Ja, Erlebnisse, die jeder macht, der in der Erwartung hierher kommt, der Herr tut etwas. Ja, auf einmal bist du selber in der Situation, mach was, sprich den mal an, ruf den mal an, es wird ein Elektriker gesucht, ein Licht, irgendwas in Ordnung, nicht in Ordnung, jawohl, ich mach das. Ja, der Glaube führt zum Tun. Ja, der Glaube tut auf einmal auch, da tun sich auf einmal Möglichkeiten auf, wo ich merke, hier bin ich dran. Der Glaube entscheidet. Euch geschehe nach eurem Glauben. Dieser Spruch hat auch eine negative Seite. Euch geschehe auch nach eurem Unglauben. Ihr habt keine Erwartung. Ihr sagt auch nicht richtig, was ihr wollt. Und ihr rechnet auch nicht damit, dass ich was tue. Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Ja, also dieser Satz hat auch die negative Seite. Euch geschehe auch nach eurem Unglauben. Ja, aber wir bleiben bei der positiven Seite. Euch geschehe nach eurem Glauben. Der Glaube entscheidet. Die Erwartung. Der Herr tut etwas. Wir rechnen damit. Der Herr tut etwas. Deshalb beten wir, deshalb kommen wir zusammen, deshalb rufen wir einander an und kümmern einander. Ja, der Glaube führt zur Tat. Ja, eine Nachbarin, verwitwet, alleinstehend, muss alleine klarkommen. Bei mir im Wohnzimmer liegt die Programmzeitschrift vom ERF, die Antenne. Ja, der Gedanke, gibt der Nachbarin mal die Antenne und weist sie auf den ERF hin, das wäre vielleicht ein gutes Programm für sie in ihrer Lebenssituation. Ja, der Glaube führt zur Tat. Auf einmal findet man sich schnell wieder, du kannst dies tun oder jenes tun, gib mal dem das, sprich den mal an. Ja, der Glaube führt zur Tat. Und der Glaube hat die beiden Blinden in Bewegung gesetzt. Der Glaube hat ihre Lebenssituation verändert. Ja. Der Herr rührt ihre Augen an, dir geschehe nach deinem Glauben. Oder dir geschehe, wie du geglaubt hast. Man müsste diesen Satz sogar noch umdrehen. Im Griechischen steht er noch etwas heftiger. Nach eurem Glauben geschehe euch. Der Glaube vorne dran. Nach eurem Glauben geschehe euch. Die Blinden sind wieder sehen. Sie können wieder sehen. Ich frage mich, was bedeutet das, wenn ein blinder Mann plötzlich wieder sehen kann? Also hier waren sogar zwei Leute. Was bedeutet das? Also mir fehlen die Worte. Ich kann schlecht in Worte fassen. Habe sowas ja auch selber nie erlebt. Aber ich erinnere mich an einen blinden Mann, den ich mal kennenlernte. Und er sagte mir sein größtes Problem. Er hat eine Tochter, bildhübsches Mädel, ungefähr 14, 15 Jahre alt. Und er sagt mir, sein größtes Problem, ich kann meine Tochter nicht sehen. Ich weiß nicht, wie meine Tochter aussieht. Das war das Problem dieses blinden Familienvaters. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was bedeutet das? Auf einmal kann der Vater seine Tochter sehen. Und weiß, wie seine Tochter aussieht. Also was muss das bedeuten? Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Ja, es ist so eine Veränderung in dieser Situation. Die beiden können wieder sehen, das Leben kann neu beginnen. Ja, und da nimmt die Geschichte nochmal am Schluss eine recht ernste Wendung. Der Herr bedroht die beiden und sagt, sagt es niemand. Die beiden sollten über das, was sie mit Jesus erlebt haben, schweigen. Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie sollten darüber schweigen. Das macht deutlich, Jesus ist nicht gekommen, um endlos jeden Kranken zu heilen. Sonst hätte er gesagt, macht los, bringt die Kranken alle hierher. Und das bedeutet, wir werden auch weiter mit den Schwierigkeiten des Lebens zu kämpfen haben. Behinderungen, Krankheiten, das wird uns weiter beschäftigen, auch wenn manch einer erlebt hat, der Herr hat geholfen. Aber diese Dinge werden uns weiter begegnen, die sind nicht einfach weg. Die Geschichte mit den zwei Blinden, die plötzlich sehen konnten, die konnte auch gar nicht geheim bleiben. Ja, wenn man zwei Blinde in einem Ort hat, noch dazu in einem kleinen Ort in einer Gesellschaft, die auch überhaupt nicht anonym ist, wo jeder jeden kennt, dann weiß man auch, die zwei Blinden, die trifft man immer zusammen, wie sie irgendwo betteln oder dies oder jenes tun. Ja, also wenn die plötzlich wieder sehen können, das erfährt sofort der ganze Ort. Also es kann nur darum gehen, erfahren die Leute das in zwei Stunden, macht es in zwei Stunden die Runde durch den Ort oder macht es sofort die Runde durch den Ort. Ja, aber der Herr sagt, sagt es niemanden. Und die beiden ziehen los, machen überall die Geschichte bekannt, was man ihnen natürlich nicht verübeln kann. Ja, trotzdem, wir müssen es vom Wort hierher sagen, an der Stelle waren sie dem Herrn ungehorsam. Wir haben heute eine ganz andere Situation. Den beiden wurde gesagt, sagt's niemand. Ja, wenn wir Matthäus zu Ende lesen, wird dann die Botschaft nochmal auf den Punkt gebracht, bringt es allen Nationen, allen Völkern in die ganze Welt hinaus. Also wir haben einen Auftrag zu sprechen. Ja, und wir merken, es ist manchmal gar nicht so einfach, mit Leuten über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Herausforderung. Ist auch jeder anders gestrickt, aber wir haben den Auftrag zu reden. Die beiden hatten den Auftrag zu schweigen und sie reden. Wir haben den Auftrag zu reden und jeder kann nur für sich selbst beantworten, wie viel er über seinen Glauben spricht. Ja. Es ist so, Menschen kommen zum Glauben nur über eine Reihe von verschiedenen Erlebnissen, über eine Kette von Erlebnissen. Von der Oma was gehört, da eine christliche Radiosendung gehört, da mal im Gottesdienst gesessen, dort mal ein Traktat gekriegt. Es braucht Bausteine, bis ein Mensch zum Glauben kommt. Ja, und vielleicht bist du in der Situation, dass irgendwo ein Mensch in deiner Umgebung auf diesem Weg zu Jesus ist und indem du ihm das erzählst, was du mit Jesus erlebt hast, lieferst du einen Baustein. lieferst du einen Baustein, der ihm wieder einen Schritt weiterhilft und am Schluss ihn zu Jesus führt. Ja, also sie sollten schweigen und haben geredet, wir sollen reden. Und es wäre gut, wenn wir das auch wirklich tun, wenn wir Zeugen für unseren Herrn sind. Und damit komme ich zum Schluss. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, zwei blinde Leute folgen Jesus. Sie hängen sich an Jesus, sie hangeln sich irgendwie ihm hinterher. Und sie wollen natürlich nur eins, sie wollen wieder sehen. Und wir haben erlebt, Jesus lässt die beiden warten, bis er im Haus angekommen ist. Und wir sehen auch heute, auch uns kann es heute passieren, wir beten zum Herrn, der Herr lässt uns warten. Hat manch ein Beter schon erlebt. Der Herr muss nicht sofort losrennen, weil ich mit einer Bitte bei ihm vorspreche. Auch uns kann es passieren, der Herr lässt uns warten. Aber wir haben auch gesehen, der Herr erhört das Gebet. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir haben weiter gesehen, Jesus fragt nach dem Glauben. Ja, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ja, und wenn man ein wenig die Sache beobachtet, Gebet und Gottesdienst, das geht auch ohne Glauben. Das kann man auch so durchlaufen lassen. Ja, wir haben aber gesagt, nein, da wollen wir nicht stehen bleiben. Ja, zum Gebet, zum Gottesdienst gehört auch der Glaube. Wir wollen Leute sein, die Sonntag mit Erwartung hier zusammenkommen, die Mittwoch mit Erwartung zum Gebet zusammenkommen. Der Glaube gehört dazu. Der Glaube ist wichtig, der Glaube entscheidet, der Glaube führt zur Tat. Ja, wir haben gesehen, Jesus erhört ihr Gebet, der ausdauernde Glauben wird belohnt. Ja, und wir haben gesehen, am Schluss, die Leute sind ungehorsam und sie plaudern überall aus, was sie mit Jesus erlebt haben. Und ich würde dazu sagen, dieses Ausplaudern, was wir mit Jesus erlebt haben, das ist der einzige Ungehorsam von dieser Geschichte her, den wir uns erlauben können, weiter sagen, was wir mit Jesus erlebt haben.